Angekommen.
Hier können Sie ohne Punkt und Komma reden.
Angekommen.
Bei uns finden Sie neue Freunde.
Angekommen.
Wir zeigen Ihnen Ihre Stadt.
Angekommen.
Bei uns schaffen Sie auch den Dativ.
Angekommen.
Wir bringen Ihnen Deutsch bei.
Könntest du denn auch vorstellen, mit einer Frau zusammenzuleben oder eine Frau zu heiraten, die nicht aus deinem Kulturkreis stammt, also nicht aus Eritrea?
Ja, warum nicht? Ja, ich fürchte, ich komme aus einer reichen traditionellen Kulturen und Geschichten. Aber ich sage mich immer, Hauptsache ist Lieben und ich kann heiraten. Ich verstehe, was meine Eltern sagt, aber am Ende, diese Frau lebt mit mir und ich lebe mit dieser Frau und kann heiraten. Für mich kein Problem. Wenn sie von anderer Kultur ist und ich bin von anderer Kultur, ich versuche immer, ich lerne ihre Kultur und sie lernt meine Kultur. Wichtig ist, unsere Kultur ist akzeptieren. Wichtig ist lieben. Ja, für mich wichtig ist lieben. Wenn ich liebe und wenn sie liebt mich, kein Problem.
Für mich Liebe und Respekt spielt eine große Rolle. Ich kann mich vorstellen, dass egal welches Land, man liebt mich und hat volle Respekt vor meinem Traum, meinem Leben, was ich mache, vor meinen Eltern, dann ich denke, das geht. Und Kultur, ich denke, ist sehr besonderes und special Sache. Wir beide können das zusammen feiern.
Da sind sich zweifellos fast alle einig. Liebe und Respekt sind am wichtigsten, wenn es um eine glückliche und dauernde Zweisamkeit geht. Und damit herzlich willkommen bei Angekommen auf Radio Rheinwelle und im Heiratsmonat August, denn verglichen mit anderen Monaten werden in diesen Wochen die meisten Ehen geschlossen. Dies nehmen wir heute zum Anlass, über Partnerschaften und Ehen zu sprechen, genauer über Paare, die verschiedenen Kulturkreisen angehören, unterschiedliche Sprachen sprechen und zum Teil aus weit entfernten Heimatländern kommen.
Welche Schwierigkeiten es dann mitunter geben kann, auch bei rechtlichen Fragen, weiß Carmen Colinas vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Sie ist heute zu Gast in unserem Studio. Herzlich willkommen, Frau Colinas. Durch die Sendung begleiten Sie in der nächsten Stunde Gabi Pfisterer und Hiltrud Fischer-Taubert. Beginnen wir mit einer Love Story, die vor über 40 Jahren begann, als es keineswegs normal war, sich in jemanden zu verlieben, der am anderen Ende der Welt aufgewachsen ist.
Wir haben uns im Flughafen kennengelernt beim Check-in. Wir mussten beide in die gleiche Stadt, also nach Medina.
Ich war gelernte Krankenschwester.
Du musst dazu sagen, das war ein neues Krankenhaus. Neu. Das war noch gar nicht eröffnet Sinn. Und sie musste dort mit einer Kollegin auch andere Leute dort anlernen. Ja, waren da schon ein paar andere oder war gar niemand da? Wir haben uns ja dann praktisch täglich gesehen.
Ja, weil er war ja die Nachbarn neben.
Ich war ja auch im Krankenhaus. Ich habe die Wäscherei geleitet.
Und ich fand, angehen wir so von zu Hause, so von der Erziehung her, mit Ausländern oder mit Freundeleuten sind wir immer sehr...
Mit Männern überhaupt.
Distanz und sowas. Aber... Und auch Deutsche und ehrlich gesagt in der Schule, und durch dass wir sehr amerikanische Beeinflussung, so deutsche Verbindung mit Hitler, deutsche Liebe, Vorsicht, mit Distanz und so. Aber ich war sehr überrascht, dass mein Mann ist so, er war so lustig, sehr lustig. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, eigentlich nicht so.
Wie man denkt.
Furchtbar, wie ich denke, von der Erzählung her. Durch dass wir die Nachbarn waren und sehen wir uns fast täglich. Und dann, das hat langsam dann so, diese Distanzgefühl habe ich dann so frei geschaltet. Und dann haben wir später gesagt, der Mann ist ja gar nicht so übel.
Und wie war das, als Sie dann das erste Mal Ihren Eltern gesagt haben, oh, ich habe einen Deutschen kennengelernt, ich könnte mir vorstellen, dann mit dem auch zu leben?
Das war ein Riesenschock für meine Eltern. Meine Eltern haben gesagt, nee, Ausländer. Auch noch so Deutsche. Meine Eltern, ich meine, das sind ja eine damalige Generation. Und sie wissen nur, das ist weit weg Deutschland. Meine Mutter hat noch damals zu mir gesagt, wenn du einen Ausländer heiratest, einen Japaner, noch weiter gibt's nicht. Ja. Damals war wirklich die Liebe, hat uns zusammengebracht. nicht wegen wirtschaftlicher Gründe oder immer, ja, im Gegenteil. Ich sage immer zu meinem Mann, wie ich erstmal nach Deutschland war, das war mehr für mich ein Kulturschock. Ich habe gekämpft. Ich habe meine Eltern gesagt, ich möchte diesen Mann heiraten, obwohl ich damals noch sehr jung war. Ich war ja gerade mal 20. Meine Eltern hatten auch gemeint, ich war viel zu jung, das so diese wichtige Sachen im Leben zu entscheiden. Aber das Problem ist auch so, damals, wenn ich nicht so gekämpft hätte, dann wenn man wieder getrennt, damals auch wegen der Visum, wegen der Entfernung und auch mit Flugzeug. Gucken Sie mal, das sind schon 40 Jahre her. Über 40 Jahre her. Damals war ja nicht so einfach wie heute mit Internet-Ticket bestellen und das ist ja alles so kompliziert. So. Da habe ich auch innerlich gedacht, komm, wir heiraten jetzt, wir sind heiraten. Wegen Liebe, aus Liebe, nicht wegen jedem. Mein Mann ist auch kein reicher Mann oder jedem was Besonderes.
81 ja, haben wir 83, geheiratet, ja. Und Ende 83
sind wir nach Deutschland gekommen. Ja. Eigentlich nur in Taiwan bleiben, wir wollen gar nicht nach Deutschland kommen.
Ich wollte dir das gar nicht zumuten, aber die Taiwan haben uns gesagt, das nicht. Ja, entweder investieren sie hier eine größere Summe, die ich ja nicht habe, oder sie müssen einen besonderen,
ja, du musst dazu sagen,
ein Ingenieur oder irgendwas, ja, was unbedingt gebraucht wird sein.
Ist unser Gesetz war damaliges so immer, das ist ein Mann ist der Hauptperson in der Familie und die Gesetze ist war auch so gewesen. Das heißt, eine Ausländerin heiratet eine Taiwanese, die kriegt automatisch eine Aufenthaltserlaubnis. Aber ich heirate eine Deutsche. Mal unser Gesetz, die Frau muss immer dahin, wo der Mann kommt.
Inwieweit haben Sie dann so im Lauf Ihrer Ehe gemerkt, dass so kulturelle Unterschiede, also das, wie Sie erzogen wurden, wie Sie denken, wie Sie handeln, so eine Rolle spielen in der Ehe, in so einer bikulturellen Ehe?
Das war von Anfang an schon furchtbar für mich. Weil es ist alles so, das gehört sehr viel Mut, mit so einem Ausländer zu heiraten. Unsere Esskultur ist ganz, Gewohnheit ist ganz anders. Und auch die Denkweise ist ganz anders. So, und das hat einfach, wir haben uns zwischen uns auch sehr viel Streitigkeit gegeben. Und die einzige Grund immer, dass wir uns zusammen noch schließen, nur die wahre Liebe, nur das. Und oft, ich war auch sehr verzweifelt. Ich wollte eigentlich schon nach Hause. Ich habe gesagt, nein, so möchte ich nicht leben. Aber andererseits sage ich, wir lieben uns doch. Und warum müssen wir uns gegenseitig so wehtun? So.
Was war denn das Schlimme für Sie in Deutschland?
Bei uns im Familienleben ist sehr, sehr wichtig. So. War immer so, ich fand es immer schön, so diese Familienzusammenhalt und so weiter. Und hier finde ich, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, dass meine erste Gefühl, jetzt nicht mehr. Ich finde, die Menschen, diese deutsche Mentalität oder diese soziale
Bindung
ist eiskalt wie das Wetter hier. Und ich habe das Gefühl, eigentlich so, die Deutsche halten sich immer Distanz. Ich weiß nicht, vielleicht auch wegen meinem Aussehen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt Leute mit Ausländern und sowas, ist nicht so freundlich. Ich muss schon sagen, einfach habe ich wirklich Probleme gehabt. Mein Mann ist vielleicht nicht so betroffen, weil ich muss ja hier leben, vorhin das Land sowas. Aber jetzt so nach 40 Jahren verheiratet, ich bin froh, ich bin...
Gut so, wie es ist halt.
Ja,
ne?
Ja, bin zufrieden. Ich finde, habe ich auch was erlebt, was meine Freundinnen und sowas nicht erlebt haben. Und ich finde auch nicht schlecht, dass die so besonders, ich finde so die mich eher, die Kinder, so ist einfach anders aussehen und die haben auch beide so Kultur. Bei unserer Tochter, wir waren öfter mit ihr in Taiwan und sie war schon ein paar Mal früher alleine. Wir haben extra, dass sie alleine nach Taiwan schicken.
Ungefähr genauso lange wie die Ehe von Familie Bruchmann besteht der Verband Binationaler Familien und Partnerschaften, nämlich 40 Jahre. Zunächst als Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten deutschen Frauen gegründet. Was war damals Motivation und Anstoß?
Es gibt ihn sogar schon länger, seit 1972. Und der Anlass, das zu gründen, war das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft und die darauffolgende Abschiebung vieler palästinensischer Ehemänner, aber auch Ehemänner aus anderen arabischen Staaten, die dann eben als Palästinenser angesehen wurden. Und die Gründerin des Verbandes, also die Rosi Wolf Al-Manasri, die war auch verheiratet und kannte auch einige, die diese Probleme hatten. Und deswegen hat sich diese Initiative gegründet, um dagegen vorzugehen, weil da wurden Väter aus den Familien gerissen. Die Frauen waren mit ihren Kindern plötzlich hier alleine in Deutschland. Und daraufhin gründete sich die Initiative.
Es war in erster Linie erstmal so Rechtsberatung, also dass man den Frauen bei rechtlichen Schritten geholfen hat?
Es war vor allem erstmal eine Selbsthilfegruppe. Also das war ja dann eben auch die Zeit der Gründung der Selbsthilfegruppen, in der sich die Frauen eben austauschen konnten, die dann auch völlig verzweifelt waren, weil sie nicht wussten, was passiert jetzt. Und natürlich war das auch eine rechtliche Beratung. Also wie finde ich einen Anwalt, was mache ich? Aber in erster Linie war es tatsächlich erstmal so ein Austausch, um sich gegenseitig Kraft zu geben, auch unter den Frauen.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? In all den Jahrzehnten?
Also in all den Jahrzehnten hat sich ziemlich weiterentwickelt. Wir sind ja inzwischen ein bundesweit agierender Verband. Also das war am Anfang auch schon so, dass sich dann in vielen Städten Gruppen gebildet haben, eben auch klassisch die Selbsthilfegruppen, aber weiterentwickelt hat es sich dann natürlich, also die Männer kamen ja dann in den meisten Fällen auch wieder zurück und die Initiative erweiterte sich eben, also auch mit anderen Ausländern verheiratete Frauen. Und die Problematiken waren ja immer die gleichen. Also am Anfang bekamen die Männer zum Beispiel kaum Arbeitserlaubnis. Das war ein Riesenthema. Und was dann auch von ziemlich Beginn an ein Riesenthema war, wenn die Paare verheiratet waren, konnten die deutschen Frauen ihre Staatsbürgerschaft nicht an ihre Kinder weitergeben. Und das war einer der großen Erfolge auch des Verbandes, natürlich gemeinsam mit anderen Initiativen durchzusetzen, dass auch deutsche Frauen, wenn sie mit einem Ausländer verheiratet sind, ihre Staatsbürgerschaft an die Kinder weitergeben konnten.
Wann wurde das geändert?
Das wurde Mitte der 70er Jahre geändert, aber mit einem zeitlichen, sozusagen mit einer zeitlichen Einschränkung. Also vor 1975 Geborene, da galt es eben nicht. Und das wurde erst 2021 wurde das erst aufgehoben, diese Geschlechterdiskriminierung.
In der Zwischenzeit sind ja auch sehr viele Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen, aus der Türkei, Italien und so. Da muss sich ja ihr Aufgabengebiet auch sehr erweitert haben.
Ja, das hat sich erweitert, wobei die Arbeitsmigration ja schon viel früher eingesetzt hat, in den 50er Jahren. Also diese Ehen, die dann auch davor geschlossen wurden, zwischen Deutschen und ItalienerInnen, also es waren ja die ersten, die kamen, dann kamen die SpanierInnen, dann die GriechInnen und Portugiesen und so weiter. Das war aber nochmal, also da waren auch viele Frauen dann in dieser Initiative, auch viele, die mit Männern aus der Türkei dann verheiratet waren, weil alle ähnliche Probleme hatten. Rechtliche Probleme, aber auch eben Probleme der Diskriminierung.
Und wie sehen Sie jetzt die Hauptaufgaben Ihres Vereins momentan?
Ja, die Hauptaufgaben, das ist ein weites Feld. Also wir haben natürlich immer noch die Problematik zum Beispiel des Familiennachzugs. Mhm. Das betrifft jetzt zum Beispiel die Ehen wie im Beitrag zuvor, dass eine Ehefrau oder ein Ehemann nicht ohne weiteres hier in Deutschland einreisen kann, beziehungsweise gemeinsam dann mit der Partnerin, mit dem Partner hier leben darf, sondern es braucht ein Familiennachzugsvisum. Immer noch, obwohl das eigentlich inzwischen eine völlige Normalität ist, dass Menschen ihre PartnerInnen sonst wo kennenlernen und dann eben mit nach Deutschland bringen. Also das betrifft Drittstaater, muss ich dazu sagen. In Europa haben wir inzwischen durch die Europäische Union natürlich andere Regelungen. Und dieser Familiennachzug ist extrem kompliziert. Also das ist immer noch ein Thema, der auch in der Beratung vorkommt. Und natürlich dann, also wenn die Familien dann hier sind, also entweder ob sie sich hier kennengelernt haben oder im Ausland, das gemeinsame Zusammenleben als dann Familie hat natürlich Folgen und Themen aufgebracht, die den Verband dann immer wieder begleitet haben, zum Beispiel Bildung. Auch eine diskriminierungskritische Bildung. Wo kommen diese Familien eigentlich vor und wie kommen sie vor? Dann zum Beispiel so Themen wie Mehrsprachigkeit. Also das entsteht ja erst im Zusammenleben dann hier, wenn Kinder kommen und so weiter. Also wie geben wir unsere Sprachen weiter? Geht das überhaupt? Also ist bis heute noch ein Riesenproblem. Die Sache ist einfach, also Migration ist immer ein Familienprojekt. Aber diese Schnittstelle zwischen Bildung, Migration, Familienpolitik, Antidiskriminierungspolitik wird in der Politik, also in der, nicht wahrgenommen. Also es gibt dann die Familienpolitik, die macht dann vielleicht auch mal was in Bezug auf diese Familien oder in der Bildungspolitik, aber die Schnittstellen werden nicht gesehen. Und das ist natürlich eine Hauptaufgabe dann sozusagen der Politik, das klarzumachen, aber sozusagen die tägliche Arbeit in der Beratung ist dann eben Migrationsberatung, also wenn Leute gerade hierher gekommen sind, dann natürlich auch Trennungs- und Scheidungsberatung, Konfliktberatung, Rechtliche Beratung ist nach wie vor auch ein großer Teil, aber auch so Dinge wie begleiteter Umgang oder Antidiskriminierungsberatung.
Wir werden gleich noch mehr hören über die Arbeit Ihres Verbandes. Erstmal Musik.
Prozent aller Eheschließungen in Deutschland waren im Jahr 2022 binational. Das heißt, eine deutsche Frau oder ein deutscher Mann hat einen Partner bzw. eine Partnerin anderer Nationalität geheiratet. Die meisten dieser Partner hatten die türkische, italienische oder polnische Staatsangehörigkeit. Nach Kontinenten aufgegliedert stammten die ausländischen Ehepartner vor allem aus Europa, gefolgt von Asien. Und was sind Ihre Erfahrungen?
Mein Vater war derjenige, der diesen Durchbruch gemacht hat. In Afghanistan ist traditionell, dass die Volker, weil sie viele verschiedene Völker und ihre Völker heiraten sich unter sich, ja, in den Volk, zum Beispiel Volk Pashtun mit Pashtun, Turkmen mit Turkmen, dass die miteinander kombinieren, war das damaliger Zeit, wo mein Vater den ersten Schritt gemacht hat, war unmöglich. Kurz gesagt, die Resultat sind wir und wir sind wieder Pashtun und wieder Turkmenen. Wir sind etwas dazwischen geworden, was Vorteil zu dem beide Stammen betrifft. Wir haben auch unter Familie, haben nie unter uns geheiratet, also Stamm wieder Pashtun oder Turkmenen, sondern wir haben ganz irgendwo anders fremd alle geheiratet.
Also alle Geschwister von dir haben auch jemand geheiratet aus einer anderen Kultur?
Oh ja, fast alle. Wir haben nur eine Schwester, die von turkmenischer Abstamm geheiratet und die sind auch okay.
Also du findest es sehr positiv?
Ich finde sowas von positiv. Natürlich denken die auch zwei Abstammungen. Und dann wird das auch dieser ganze Gedanken, in einer Nation zu leben, etwas weiter.
Du lebst ja auch jetzt mit einer Deutschen in der Partnerschaft?
Ja.
Gibt es da niemals kulturelle Verwerfungen, Verschiedenheiten? Das?
Ja, aber im Endeffekt kommt das wieder in den Charakter.
Das heißt, es ist eine Bereicherung. Ihr findet das als Bereicherung?
Also ich persönlich finde ich auch das Bereicherung. Meinen Kindern habe ich auch gesagt, wo ihr euch Herz zieht, ist egal welche Hautfarbe, welche Nation, ihr habt von mir aus eine freie Auswahl. Ich finde es gut. Ich lege viel Wert darauf, dass die Nation zur Partnerschaft keine Rolle spielt. Die Menschlichkeit spielt eine große Rolle in. Hauptsache, die finden eine wahre Gemeinschaft für Glück.
Wir sind seit einem Jahr und 6 Monaten verheiratet und haben durch meine Schwester kennengelernt. Meine Schwester lebt schon seit mehreren Jahren in Deutschland und ist mit einem deutschen Mann verheiratet. Sie hat mich mit meinem Mann bekannt gemacht.
Wir haben geheiratet hier in Wiesbaden und dann musste sie noch dann eine Familienzusammengehörigkeit machen, aber das ging nicht hier in Deutschland, sondern das musste sie zurückreisen nach Laos und dort bei der deutschen Botschaft eine Familienzusammengehörigkeit machen, da sie wieder hierher reisen kann und musste natürlich den A1 dort bestehen.
Was sind denn die positiven Seiten Ihrer Ehe? Sie kommen ja aus 2 verschiedenen Kulturen.
Wir passen sehr gut zusammen. Wir sind beide zurückhaltend und das passt sehr gut auch menschlich dazu.
War das Liebe auf den ersten Blick, als Sie sich gesehen haben?
Ja, war schon Liebe auf den ersten Blick, ja. Wir haben uns ja erst nur geschrieben per WhatsApp und dann irgendwann habe ich sie eingeladen, hierher zu kommen und dann hat das auch alles gepasst und so. Sie kam ja mit der Mutter hierher. Das ist ja bei denen in der Kultur auch so. Die Eltern sind die Oberhaupte, so ungefähr. Der Vater ist leider verstorben. Und dann hat die Mutter das Oberhaupt übernommen halt. Die muss auch die Einwilligung geben, dass alles passen tut. Und das hat ja alles gepasst.
Da gibt es gar keine Probleme, diese verschiedenen Kulturen. Ich meine, allein das Essen ist ja schon mal ein bisschen anders.
Ich liebe asiatisches Essen, muss man auch dazu sagen. Nein, es gibt keine Probleme. Sie ist halt Buddhistin, sie betet ganz normal, Katholik halt, aber sonst gibt es keine Probleme jetzt.
Aber trotzdem gibt es doch bestimmte Herausforderungen. Also es fängt ja schon mit der Sprache an.
Ja, die Sprache halt. Aber es geht langsam voran. Es ist halt okay, sie kann halt das L nicht so sprechen halt. Ja, es geht auch über den Google-Übersetzer auf dem Handy und so. Das machen wir auch noch.
Und sicher gibt es doch auch das eine oder andere Missverständnis aufgrund der Sprache.
Das auch, ja. Das ist dann immer auch ein bisschen lustig halt. Mhm. Weil der Google-Übersetzer das dann auch lustig übersetzt halt. Da lachen wir beide aber drüber und so ungefähr. Also wir kommen immer zum Ziel, so ungefähr. Ist jetzt nichts Großartiges, was uns da... Aber sie versteht ja mehr, aber das Sprechen, das fällt ihr halt schwer.
Sie hören eine Sendung von Angekommen Wiesbaden e.V. auf Radio Rheinwelle 92,5 und im Internet. Unser Thema heute: bikulturelle oder binationale Ehen. Zu Gast im Studio ist Frau Colinas vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Sie haben uns ja bereits einiges geschildert, einige Bereiche, in denen Sie vor allem Familien, binationale Familien unterstützen. Scheitern Ehen, binationale Ehen häufiger als andere?
So ganz genau kann man das eigentlich gar nicht sagen. Die Statistiken sind dann auch ein bisschen schwierig, weil wir nicht genau festlegen können, wer ist denn alles binational, weil wir natürlich auch viele Ehen haben, die also anhand der Staatsbürgerschaft nicht als binational eingestuft werden, und Ehen, die im Ausland geschlossen werden, fließen nicht in die Statistik ein. Also die Statistiken, die wir haben, sind nur auf Ehen bezogen, die in Deutschland geschlossen werden. Das macht es schon mal ein bisschen schwieriger. Also in Deutschland wird generell, das ist ja immer ein Zeichen der Modernisierung von Gesellschaften, fast jede zweite Ehe geschieden. Bei binationalen Paaren kommt es geringfügig häufiger vor, dass sie geschieden werden. Aber das kann auch nur festgestellt werden, wenn es tatsächlich zwei verschiedene Staatsbürgerschaften sind.
Und junge Migranten, zum Beispiel Türken oder so, die schon lange hier leben in der dritten Generation, haben ja meist auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, die werden nicht gezählt.
Die werden in der Statistik der Binationalen nicht gezählt.
Sie haben bereits Beratungsangebote angesprochen. Sie haben aber auch in den letzten Jahren noch sehr viel andere Tätigkeitsfelder entwickelt in Ihrem Verband.
Ja, wir haben natürlich, also neben der Beratung, ein Schwerpunkt ist natürlich auch der Austausch mit der Politik, also um einfach auf die Situation der Familien aufmerksam zu machen und denen eben sagen zu können, da und da müsst ihr noch Stellschrauben verändern. Das können ganz unterschiedliche Bereiche sein, wie Pflege, Rente, Familienleistungen, also das sind ganz viele verschiedene Gebiete, die die Politik nicht auf dem Schirm hat. Also es ist ein Teil natürlich, aber die einzelnen, es gibt auch eine Hinwendung zum Beispiel zu gucken, okay, was können wir für die Jugendlichen machen? Es gibt Jugendprojekte, dann gibt es Kindersachen, die wir mit Kindern zusammen machen, oder Elterngruppen, die wir haben. Wir haben sehr viele zum Beispiel Gruppen, die sich Eltern schwarzer Kinder nennen. Weil das ist ja auch immer noch mal was anderes, wenn meine Kinder sichtbar anders sind. Und die eben auch noch mal andere safer spaces brauchen, diese Kinder. Also sichere Räume, in denen sie sich bewegen können, in denen sie eben nichts Besonderes sind, sondern wo alle ähnlich sind. Ein Thema ist auch Rassismus oder antimuslimischer Rassismus. Da hatten wir mehrere Projekte zu dem Thema. Aber natürlich auch politische Bildung. Also sozusagen für unsere Familien auch, also Elterngruppen, Familiengruppen, in denen es auch um politische Bildung geht. Und wir haben sogar Online-Gruppen, in denen sich dann ganz klassisch wie vor über 50 Jahren Frauen und Männer treffen, eher so als Selbsthilfe, um sich darüber die Schwierigkeiten dann wieder im Familiennachzug auszutauschen. Die haben wir während Corona gegründet, diese Online-Gruppe.
Sie haben antimuslimischen Rassismus angesprochen. Hat sich das in den letzten Jahren verstärkt? Ich denke so an das Wahlverhalten auch. In Deutschland?
Ich denke ja. Also es war schon immer natürlich da, latent, der antimuslimische Rassismus. Er hat sich natürlich verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Also früher war es dann die Türken, die Türkinnen oder der Araber in Anführungszeichen. Heute sind es die Muslime. Da hat sich was verschoben. Und dieser antimuslimische Rassismus ist sehr stark natürlich auch durch die Politik wieder in den Vordergrund geschoben worden, aus populistischen Gründen.
Gut, jetzt ist ja der Hauptsitz Ihres Verbandes in Frankfurt. Bieten Sie denn an anderen Standorten auch noch Ihre Beratungsleistungen an?
Ja, also wir sind ja mittlerweile bundesweit aufgestellt, auch hauptamtlich. Also wir haben hauptamtliche Beraterinnen eben in neun verschiedenen Städten, also in Hamburg, in Bremen, Hannover, in Nordrhein-Westfalen, in Bonn, in Frankfurt auch nochmal, als Geschäftsstelle in Stuttgart, in München, in Berlin und in Leipzig. Die haben alle auch nochmal andere Schwerpunkte, also zum Beispiel Frankfurt und Leipzig machen auch Migrationsberatung. Leipzig macht antimuslimischen Rassismus, Hamburg macht eher noch sozusagen die Kolonialdebatte ganz stark auch, also Postkolonialismus und so weiter. Also die haben inhaltlich nochmal andere, aber überall wird beraten. Und wir haben natürlich immer auch noch ehrenamtliche Gruppen, die auch beraten. Also mindestens 20 Ehrenamtliche, die über die ganze Bundesrepublik verteilt sind, die auch ehrenamtliche Beratung machen.
Also Selbsthilfe, die auch Selbsthilfe machen?
Ja, da können sich Familien treffen, aber einfach auch, da kann ich auch anrufen und fragen, wie mache ich denn das jetzt? Mein Mann ist jetzt gerade oder meine Frau ist jetzt gerade da und da und dann versuchen die zu helfen oder aber verweisen an eine unserer Juristinnen oder also man kann auch bei uns anrufen. Wir haben immer feste Sprechzeiten, wo man sich erstmal telefonisch beraten kann und dann kann man auch Termine ausmachen.
Und Sie haben da geschultes Fachpersonal, also in Form von Psychologen und Juristen, die da weiterhelfen können?
Genau, das sind Juristinnen oder eben auch PsychologInnen, also ganz unterschiedliche, aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
Wenn es Probleme gibt, sind es vor allem Frauen, die sich an Sie wenden, an den Verband, oder Männer? Frauen sind ja eher aktiv, um diese Probleme zu lösen.
Das hängt ganz davon ab. Das hängt dann wieder davon ab, ist sie die Migrantin oder ist er der Migrant? Weil das natürlich auch immer was mit Sprache zu tun hat. Und je nachdem, wie gut sprachlich jemand irgendetwas artikulieren kann, ist es dann auch unterschiedlich, wer Hilfe sucht. Also um dann eine Beratung zu bekommen.
Interessant. Mehr noch über die Arbeit des Verbandes hören wir gleich. Zunächst mal nochmal Musik.
Wer sich in eine Frau oder einen Mann verliebt, die oder der in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, erlebt das oft als bereichernd, auch für die Kinder. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, mit den unterschiedlichen Erfahrungen und Werten gemeinsam glücklich zu sein.
Was wir nicht gemeinsam hatten, Manel und ich, war so eine gemeinsame Sozialisation. Die hat uns, denke ich, gefehlt auf das, was man so zurückgreifen kann, sagen kann, ja, damals, als wir klein waren oder war es noch in der Schulzeit oder als wir studiert haben, da gibt es keine Gemeinsamkeit. Manette ist damals unter Franco groß geworden, der hat eine völlig andere Situation, als ich sie hatte. Es gab keine 68er-Bewegung in Spanien. Viele Gedankenmodelle, die wir hatten, hat es einfach nicht gegeben. Es gab einfach eine Diktatur und es gab ganz klare Strukturen. Und das war jetzt nicht per se hinderlich in der Beziehung, aber es war nicht unbedingt förderlich. Also ich habe mir das manchmal schon gewünscht, dass man einfach mal so kleine Kommentare machen kann und dann weiß sofort, was man meint. Sowas gab es nicht. Oder er hat Sachen erzählt, wo ich nur gedacht habe, ja, interessant, aber das hat keine Resonanz in mir, weil ich ja gar nicht wusste eigentlich, wovon er redet. Das waren eben Geschichten. Naja, man hat da halt mitgelebt, das war dann eben so. Also man hat sich seine Geschichten halt erzählt und hat sich das angehört. Aber wie gesagt, es war nicht so, dass man da gemeinsam drüber lachen konnte.
Also die Sprache ist sicherlich die größte Herausforderung und durch die sprachlichen Differenzen kommt es dann auch manchmal zu Missverständnissen oder zu Streit. Andererseits gibt die Sprache einem aber auch die Möglichkeit, neue Wege zu finden, sich auszudrücken. Und in meinem Fall merke ich auch, dass mich das in dem Sinne verändert hat, dass ich eher bereit bin, auch manchmal von meiner Meinung abzurücken und Kompromisse einzugehen und irgendwie eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, dass man eben auch bei der Wortwahl und bei der Ausdrucksweise öfter einen Kompromiss eingehen muss, weil du nicht alles genauso sagen kannst, wie du es auf deiner Muttersprache sagen würdest. Eine Sache, die ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass man zum Beispiel Dinge aus seiner Jugend, also was weiß ich, aus der Popkultur, Lieder aus der Teenagerzeit oder Kindersendungen wie Sendungen mit der Maus oder so, dass man solche Sachen eben nicht miteinander teilen kann. Was wir dann oft machen, ist einfach eine neue Erinnerung gemeinsam kreieren, also zum Beispiel irgendeine Süßigkeit aus der Kindheit probieren und so kreierst du aus deinen Kindheitserinnerungen eben eine neue gemeinsame Erinnerung. Das ist nicht das Gleiche, aber es ist auch schön.
Schwerpunkte im Leben sind schon, denke ich, ein bisschen unterschiedlich, dass eben zum Beispiel Familie für iranische Familien eine ganz große Rolle spielt. Also die erweiterte Familie, also auch Onkel, Tanten, Eltern, auch wenn man erwachsen ist. Und das sind so Aspekte, die sind herausfordernd in der Familie, wenn man nicht drüber spricht. Ich denke zum Beispiel für das Familienleben, was wir führen jetzt mit 3 Kindern, war das eigentlich ganz gut, weil ich habe den Eindruck, dass unsere Kinder das Positive aus beiden Kulturen versucht haben.
Unsere Interviewpartnerinnen haben wichtige Aspekte angesprochen, die bikulturelle Partnerschaften oft zu einer Herausforderung machen. Unterschiedlichen Erfahrungen kann man kreativ begegnen, wie wir gerade gehört haben. Aber wenn man aus einer Kultur kommt, in der Individualismus ganz oben steht und dann eine ganze Familie mitheiratet, das fängt ja oft auch schon an bei den Hochzeitsfesten, wie ich gehört habe. Bei uns ist eher unüblich, ein paar hundert Leute einzuladen. In vielen Kulturen sind 400 oder 500 Leute als Hochzeitsgäste ganz normal. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Verband da gemacht? Also mit dem Aspekt Familie, erweiterte Familie.
Das ist natürlich, wenn aus zwei verschiedenen Ländern Menschen eben zusammenkommen und eben der eine oder die andere so sozialisiert wurde, dass die Familiensolidarität sich eben jetzt nicht nur auf Geschwister und Eltern bezieht, sondern auch auf Cousins, Onkel und Tanten, dann ist das auch immer mal ein Thema, was zu Konflikten in den Partnerschaften führt, weil diese Familiensolidarität nämlich auch bedeutet, ich schicke zum Beispiel Geld rüber. Dann eben auch an den Cousin, der ruft mich an und sagt, ich brauche jetzt mal 100 oder 150 Euro. Das kann dann in der Partnerschaft dann auch durchaus mal zu Konflikten führen und natürlich macht es es schwieriger, wenn ich zum Beispiel auch Paare habe, die jetzt wobei dem einen Partner, Partnerin, die Eltern relativ weit weg leben und zum Beispiel krank werden. Und ich muss dann irgendwie dahin und die Pflege organisieren. Und der Partner hier bleibt dann mit den Kindern zurück zum Beispiel. Das kann und das führt dann natürlich auch zu Konflikten, weil das kann auch hier zu Konflikten führen. Also wenn ich in München wohne und meine Mutter in Berlin oder mein Vater und ich muss dann ständig dahin fahren, ist das natürlich ähnlich. Nur ist es natürlich, wenn ich hier lebe und mein Vater oder meine Mutter leben in, in Ghana oder in Mexiko, dann ist es schon halt nochmal eine Nummer aufwendiger, mich da um alles zu kümmern.
Aber in ganz Afrika oder auch in den arabischen Ländern ist es ja ganz normal, dass man auch seine erweiterte Familie tatkräftig unterstützt, auch mit Geld. Ja, das.
Genau, das ist normal, dass ich die Verantwortung habe. Das wird auch zum Teil von mir erwartet, dass ich das mache. Das führt dann wiederum auch manchmal zu Konflikten mit der Herkunftsfamilie in den Ländern. Also wir sprechen ja hier auch zum Beispiel von, also wir haben ja hier inzwischen in Deutschland die zweite und dritte Generation. Und es gibt eben auch Studien, die sagen, dass jetzt zum Beispiel türkeistämmige Jugendliche, die jetzt in der dritten und vierten Generation hier sind, das gar nicht mehr so stark machen wollen auch oder sich verantwortlich fühlen wollen, also für dann die erweiterte Familie.
Das wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen, ob Sie auch Erfahrungen haben oder schon mal erlebt haben, dass es den umgekehrten Fall gibt, gerade bei Frauen, dass sie vielleicht das absolut auch als positiv empfinden, wenn die Familie nicht mehr so das Sagen hat, weil sie dann mit einem deutschen Mann verheiratet sind.
Das kann ich so gar nicht genau sagen. Also einen ganz konkreten Fall habe ich nicht. Es ist natürlich so, dass wenn ich als Frau aus einem stark patriarchal geprägten Staat komme, sei es jetzt durch Katholizismus, durch Hinduismus oder durch andere, also die berufen sich ja da immer nur drauf. Es ist ja nicht wirklich, aber egal. Das kann man dann. Also auf jeden Fall, dass das natürlich hier dann nochmal ein ganz anderes Leben für diese Frauen bedeuten kann, nämlich zum Beispiel berufstätig sein zu können, mit Freundinnen abends ausgehen zu können, also Dinge, die ich als Frau oder als junge Frau in den anderen Ländern gar nicht machen kann.
Und wie ist mit den Erziehungsvorstellungen der Kinder? Sie haben ja auch schon mal die Situation der Kinder angesprochen, das ist ja ganz wichtig, auch in binationalen oder bikulturellen Familien. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Erziehungsvorstellungen auch.
Ja, wobei das gar nicht oft so das Problem ist, also mit den Erziehungsvorstellungen, also in der Regel wollen alle Familien eigentlich das Beste für ihre Kinder, es hat immer auch mit Bildung zu tun, also dass die Kinder eben auch eine gute Bildung erhalten. Bei den Erziehungsstilen ist es unterschiedlich. Ich meine, das ist halt dann manchmal auch, inwieweit spielt zum Beispiel Religiosität eine Rolle in der Familie. Das kann dann, aber das habe ich auch zwischen Katholiken und Protestanten. Oder wo fahren wir an Weihnachten hin? Das habe ich natürlich in diesen Ehen auch, in diesen Paaren oder wenn es dann um die Kinder geht. Ne? Auch zum Beispiel, welche Sprachen sprechen wir zu Hause?
Genau. Was sind die größten Herausforderungen jetzt für die Familien, wenn es um die Kinder geht? Die Sprache?
Das kommt darauf an, welche Sprache. Also wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir mal das Thema Mehrsprachigkeit. Ne? Also eine Partnerin spricht zum Beispiel mit den Kindern Arabisch, der Vater spricht Deutsch. Dann bei der Abfrage im Kindergarten, welche Sprachen zu Hause gesprochen werden, erleben wir ganz oft, dass die Eltern sagen, nur Deutsch zu Hause. Also wenn Sie sich Statistiken angucken, da steht dann 90% aller auch migrantischen Familien sprechen Deutsch zu Hause. Das liegt aber daran, dass wenn ich sage, ich spreche Arabisch mit meinem Kind oder Türkisch oder andere Sprachen, die nicht so als relevant gelten, ist es ein sogenanntes Integrationshindernis. Wenn ich aber sage, ich spreche mit meinem Kind Französisch oder Spanisch oder Englisch, dann ist das gleich, wird es völlig anders bewertet. Und unsere Formulare, also ein Kollege von mir, er ist also seine Familie kommt aus Griechenland, sie ist Schwedin. Die beiden haben sich in Frankreich kennengelernt und haben erstmal Englisch gesprochen. Gemeinsam und als er dann gefragt wurde bei der Einschulung, welche Familiensprachen gesprochen würden, hat er gesagt Deutsch, Schwedisch und Griechisch. Das passt aber nicht auf das Formular. Und das wollte der Beamte auch nicht da drauf schreiben.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt da wirklich so eine Hierarchie auch von Nationalitäten und Sprachen. Die einen wird eher akzeptiert als ein Positiv, als ein Plus und die andere eher negativ. Erstmal schon mal vielen Dank und wir hören jetzt nochmal Musik. Binationale oder bikulturelle Ehen gab es schon seit jeher in der Geschichte. Viele Paare mussten einen steinigen Weg gehen, wollte ihre Liebe eine Zukunft haben. Viele sind aufgrund der gesellschaftlichen Vorbehalte gescheitert, viele haben aber auch zu einer Bereicherung für die gesamte Gesellschaft geführt.
Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Beziehung zwischen Ruth und Seretse Khama, dem ersten Präsidenten von Botswana. Die Britin Ruth und der charismatische Seretse, ein dunkelhäutiger Prinz und zukünftiger König von Bechuanaland, das zu der damaligen Zeit ein britisches Protektorat war, lernten sich 1947 bei einem Abend der britischen Kolonialgesellschaft in London kennen. Dort studierte Seretse Jura. Doch die Verbindung der beiden löste Entsetzen aus. Nicht nur bei Ruths Eltern, sondern vor allem auch bei der britischen Regierung und den Ältesten des Stammes von Seretse. Sie wünschten keine Weiße am Hofe des Oberhaupts. Dennoch heirateten sie nach einem Jahr und das, obwohl man ihnen viele Hürden in den Weg gelegt hatte. Daraufhin brach Ruths Vater den Kontakt mit ihr ab. Er war ein ehemaliger Offizier der britischen Armee und konnte die Verbindung seiner Tochter mit einem Afrikaner nicht akzeptieren. Und auch ihr Arbeitgeber, Lloyds Versicherungen, legte ihr die Kündigung nahe. Gesellschaftlich war diese Verbindung Mitte des 20. Jahrhunderts unmöglich. Nach weit verbreiteter Meinung konnten Engländerinnen, die einen Afrikaner heirateten, nur Prostituierte sein. Seretse wurde von seinem Stamm einberufen und musste Rechenschaft über seine Heirat ablegen. Wie erwartet, lehnte der Stamm die Heirat ab und untersagte seiner Frau, dass sie nach Bechuanaland einreiste. Und die britische Regierung untersagte Seretse das Betreten seines Heimatlands und ließ ihn wissen, dass sie ihn nicht als Chef des Stammes anerkenne. Doch Ruth und Seretse hielten einander fest. Sie mussten dann viele Jahre im Exil in London zubringen und durften Bechuanaland nicht betreten. Dies war dann später nur möglich, weil sich die Welt im Umbruch befand. Die afrikanischen Kolonien lehnten sich zunehmend gegen die britische Krone auf und es gab Massenproteste gegen die Rassentrennung. Die Stimmung kippte allmählich und die Stammesältesten sandten ein Telegramm an die Queen mit der Bitte, dass Seretse nach Botswana zurückkehren dürfe. Das war der Wendepunkt in der Geschichte. Die beiden kehrten zurück und wurden vom Volk mit Begeisterung empfangen. Das schillernde Paar eroberte die Herzen der Bewohner von Bechuanaland im Sturm. Was nun folgte, war eine komplette Erneuerung der politischen Strukturen, sodass Seretse später Abgeordneter werden konnte und dann sogar der erste Präsident des unabhängigen und demokratischen Staats Botswana. Und auch Ruth Khama war im Land hoch angesehen und beliebt. In ihrer Rolle als First Lady war sie politisch aktiv und einflussreich. Sie engagierte sich hauptsächlich im Gesundheitswesen, da zu der Zeit gerade die AIDS-Epidemie grassierte. Nicht nur aufgrund ihrer Geschichte hat dieses Paar wesentlich zur Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen beigetragen. Auch aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit ist es ihnen gelungen, die positiven Seiten der jeweils anderen Kultur in die Gesellschaft einzubringen. Und noch ein Aspekt scheint mir wichtig. Nicht nur das Liebespaar selbst musste sich an die jeweiligen Gegebenheiten der verschiedenen Länder anpassen. Auch die Familien der beiden Liebenden und die Gesellschaften, aus denen sie stammten, hatten am Ende ihre Meinungen und Ansichten geändert.
Das ist wirklich eine tolle Liebesgeschichte. Da Ruth und Seretse Kama sich bei einem Konzert der Inkspots näher kamen, spielen wir einen Titel dieser Band, der fast wie eine Vorahnung auf das klingt, was die beiden danach erwartete. Frau Kolinas, Sie haben uns jetzt schon ganz viel über die Schwierigkeiten binationaler Ehen erzählt. Inwieweit bringen diese Ehen Vorteile für die gesamte Gesellschaft? Was ist die Bereicherung binationaler Ehen?
Ja, ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Begriff Bereicherung, weil eigentlich muss man sie ja da so lassen, wie sie sind, ohne dass sie eine Funktion haben. Aber natürlich leben diese Familien im Kleinen, was die Gesellschaft im Großen braucht. Nämlich eine Kommunikation und Reflexion und natürlich auch so eine Anpassungsbereitschaft oder eine Toleranz gegenüber Unterschieden. Also so eine Ambiguitätstoleranz, dass ich einfach das auch aushalten kann. Also in dem Fall dann eben aufgrund der Liebe kann ich es aushalten. Und natürlich auch eine gewisse Flexibilität, die diese Paare mitbringen. Dann natürlich die Mehrsprachigkeit dieser Paare. Das ist eine unglaubliche Ressource, die die Gesellschaft dadurch hat. Und auch zum Teil die globalen Netzwerke. Also die Europäerinnen, also die Europäische Union wurde eigentlich von den Familien gegründet, die dann eben immer wieder nach Hause gefahren sind, die hier geheiratet haben und sich in ganz Europa, Italien und so weiter dann ihre Netzwerke haben.
Das heißt, diese binationalen Familien haben schon einiges bewegt in unserer Gesellschaft.
Ich denke schon. Und kann man ja mal hoffen, dass noch viel mehr bewegt wird.
Vielen Dank.
Das war's für heute von Angekommen auf Radio Rheinwelle. Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Kolinas, für Ihr Kommen und wünschen dem Verband weiterhin viel Erfolg. Bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken wir uns für Ihr Interesse. Falls auch Sie Lust haben, sich für Menschen anderer Kulturen zu engagieren, bei Angekommen gibt es viele Möglichkeiten dazu. Weitere Infos und den Kontakt finden Sie unter www.angekommen-wiesbaden.de. Wir würden uns freuen.
Auf Radio Rheinwelle hören Sie uns wieder in 4 Wochen am 19. September zur gewohnten Sendezeit. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Angekommen.
Hier können Sie ohne Punkt und Komma reden.
Angekommen.
Bei uns finden Sie neue Freunde.
Angekommen.
Wir zeigen Ihnen Ihre Stadt.
Angekommen.
Bei uns schaffen Sie auch dem Dativ.
Angekommen.
Wir bringen Ihnen Deutsch bei.